Ich freue mich, heute bei euch zu sein in Mademühlen. Wir starten ja heute, ihr seht es hinter mir, in ein gemeinsames Projekt, mutig weiterbauen mit Hoffnung und Geschick in den nächsten 4 Wochen. Macht ihr das hier in Mademühlen, aber wir machen es eben nicht nur ihr alleine, sondern auf eine ganz besondere Art und Weise, gemeinsam mit 4 anderen Gemeinden hier, sag ich mal, hier oben auf dem Westerwald, ja, also Weigernshain, Nisterau und Westerburg, wir machen das gemeinsam, dieses Projekt. Warum machen wir das? Weil wir vor allem verbunden sind miteinander durch den biblischen Unterricht, den wir miteinander machen, schon seit einigen Jahren. Und so haben wir uns gedacht, wäre es doch auch eine tolle Sache, mal so ein Projekt gemeinsam zu machen. Ich glaube, es ist schön, sich wahrzunehmen einander und zu merken, hey, wir sind nicht allein unterwegs, wir sind ein Stück weit auch gemeinsam unterwegs als FEGs hier oben. Und es ist auch gut, dass wir voneinander kennen, hören und kennenlernen, zumindest jetzt mal die Pastoren kennenlernen aus den anderen Gemeinden. Deswegen sage ich auch noch kurz was zu mir. Mein Name ist Michael Rickert, das wurde ja schon gesagt. Ich bin Pastor in der FEG in Weigernshain und komme quasi aus dem Dorf ins große Mademühlen heute Morgen. Ja. Wer Weigernshain kennt, da ist das hier schon. Ich habe immer einen Penny, ne? Das fehlt uns. Also wir haben ja nichts eigentlich. genau, deswegen freut es mich, heute bei euch zu sein. Wir leben dort als Familie in Weigernshain schon seit 7 Jahren, fühlen uns sehr wohl und ich freue mich eben, heute bei euch zu sein. Und wenn wir in das Thema starten, weiterbauen, mit Hoffnung geschickt, dann gibt es noch etwas, was uns verbindet und das ist, ich versuche mal hier kurz weiterzumachen, das geht bestimmt gleich, und zwar, genau, seht ihr es hier, das Motto oder der Mottospruch auch unseres Gemeindebunds, ja, bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinden. Und das ist auch ein Motto, was uns vereint, weil wir alle FEGs sind und wir uns ja auch ein Stück weit daran orientieren, lebendige Gemeinde zu bauen. Wir sind alle an unterschiedlichen Orten, haben unterschiedliche Gegebenheiten, aber auf unsere Art und Weise, ihr hier in Mademühlen, wir in Weigernshain, in Nisterau und Westerburg, wir wollen lebendige Gemeinde bauen. Gemeinde bauen, in dem Gott groß wird, in dem wir Gott begegnen können und Menschen Gott kennenlernen. Und dieses Motto, bewegt von Gottes Liebe, bauen wir lebendige Gemeinde. Das ist ja auch wirklich, da ist viel Handwerk drin. Ja, da geht es darum, ja, auch aktiv zu sein. Und wenn wir ins Neue Testament schauen und über den Bau von Gemeinde uns Gedanken machen, dann geht es ja genau darum. Da geht es um den Bauherrn, da geht es ums Fundament, da geht es darum, wie wir uns als lebendige Steine dort einfügen lassen in diesen Bau. Also es geht um Aktivität, es ist voll von Bewegung, von Aktivsein, sich einbringen, mitmachen. Und wenn wir dann einen Blick in die Bibel werfen und weiterschauen und uns fragen, ja, wie kann uns die Bibel weiterhelfen? Im Blick auf Entwicklung von Gemeinde, auf Gemeindebau, dann sind wir eben auch schnell bei Paulus. Paulus werden wir schnell fündig und unser Thema heute, und damit beginnt ihr heute Morgen und es geht dann, wie gesagt, in den nächsten Wochen weiter, geht es um die Bauphilosophie. Also darum, gute Prozesse zu finden, wie wir Gemeinde bauen können, wie wir mutig Gemeinde weiterbauen können. Und dazu sind wir, wie gesagt, bei Paulus und mit ihm zusammen in Korinth. Ihr habt gerade schon die Textlesung gehört aus dem 1. Korintherbrief, aus dem Kapitel 3. Und die Gemeinde in Korinth wurde von Paulus gegründet und, sagen wir es mal nett, in der Gemeinde war einiges los. Die Gemeinde bestand aus sehr vielen verschiedenen Menschen. Das ist jetzt vielleicht noch nicht so besonders, das ist, denke ich, hier genauso wie in Weigernshain. Unterschiedliche Menschen kommen zusammen mit unterschiedlichen Hintergründen. Paulus spricht davon ganz am Anfang im 1. Korintherbrief in Kapitel 1, Vers 26, da spricht er davon, dass es sehr unterschiedlich zuging. Viele Menschen aus eher einfachen Verhältnissen, einige auch, die mächtig gebildet waren, aber vor allem die Einfachen, die dort in Korinth waren. Korinth war eine Hafenstadt, viel los, viele Kulturen kamen dort zusammen und es war eine Gemeinschaft der Verschiedenen, in der die Unterschiedlichkeiten zu ganz viel Spannung geführt haben. Also wenn wir uns das mal anschauen, hatte die Gemeinde einiges an Konfliktpotenzial und Herausforderungen in sich. Wenn wir das mal zusammenfassen, ihr vielleicht kennt ihr ein bisschen auch, seid ihr auch kennt ihr wahrscheinlich schon den ersten Korintherbrief, ne? Also es gab Spaltung und Parteiung, es gab sexuelle Unmoral, es gab Rechtsstreitigkeiten unter Gläubigen, es gab Unsicherheiten über Ehe und Ehelosigkeit, es gab Fragen, was machen wir mit dem Götzenopferfleisch, essen oder nicht. Das Abendmahl wurde missbraucht, dort ging es irgendwie nicht so zu, wie Gott sich das gedacht hat. Paulus muss eingreifen, es gab Fragen zu Geistesgaben, zur Gemeindeordnung und es gab eine Verwirrung über die Auferstehung. So, das ist los im ersten Korintherbrief. Und dieser Gemeinde schreibt Paulus einen Brief, zwei Briefe, und wir sind heute eben in diesem ersten Korintherbrief unterwegs. Und unser Text führt uns genau zu dieser Frage, die wir uns heute auch stellen. Und Paulus hat in unserem Abschnitt hier in Kapitel 3 vor allem dieses erste Thema im Blick, nämlich die Spaltung und die Parteiung in Korinth. Und wenn er den Korinthern antwortet auf dieses Thema, dann finde ich, dann kommt dieses Thema der Bauphilosophie und der guten Prozesse in den Blick. Paulus macht nämlich den Korinthern deutlich, um was es geht, wie Gemeinde gebaut werden soll, also wie die Philosophie dahinter sein sollte und wie die guten Prozesse aussehen sollten. Und Paulus macht es meines Erachtens in unserem Text heute Morgen in drei Abschnitten, in drei Punkten, nämlich weiterbauen gemeinsam, weiterbauen miteinander als Mitarbeiter Gottes und weiterbauen auf ein Fundament. Und diese drei Punkte möchte ich heute mit euch zusammen auch anschauen und durch diesen Text gehen und zu schauen, was hat Paulus dieser Gemeinde in Korinth gesagt und was sagt er uns heute Morgen, euch hier in Mademühlen. Und Paulus beginnt in diesem ersten Vers, in Vers 5 unseres Abschnittes, mit einem Thema, was er eigentlich schon in den Versen vorher behandelt hat. Also wir steigen hier ein in einen Gedankengang, den Paulus schon vorher angefangen hat in Kapitel 3. Und Paulus schreibt hier ganz, ich muss nach unten rollen jetzt, so langsam habe ich es. Paulus schreibt hier in Vers 5, wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihn aufgetragen hat. Also wenn Paulus hier diese Frage stellt, dann ist das natürlich eine rhetorisch gemeinte Frage. Und eigentlich müssten wir sogar noch viel schärfer übersetzen, denn wir müssten eigentlich übersetzen nicht mit wer ist Apollos, wer ist Paulus, sondern was ist Apollos, was ist Paulus? Also im griechischen Text ist das neutral hier die Anrede, also ist es viel abwertender gemeint, viel deutlicher gemeint, wie wir es hier jetzt in der neuen Genfer Übersetzung lesen. Also was ist Apollos, was ist Paulus? Vielleicht können wir aber auch diese rhetorische Frage kurz mal beantworten, dachte ich mir. Wer ist denn eigentlich Apollos? Wer war das? Auf wen nimmt hier Paulus Bezug? Wir finden etwas über ihn in Apostelgeschichte 18, das blende ich euch kurz ein und ich lese auch vor. In dieser Zeit kam ein Jude namens Apollos nach Ephesus. Er stammte aus Alexandria, war ein glänzender Redner und besaß eine umfassende Kenntnis in der Heiligen Schrift. Darüber hinaus war er auch in der Lehre des Herrn unterwiesen worden. Überall sprach er mit glühender Begeisterung von Jesus und unterrichtete seine Zuhörer gewissenhaft und genau über das, was Jesus getan und gelehrt hatte. Allerdings kannte er keine andere Taufe als die von Johannes dem Täufer. Also Apollos scheint mir jemand zu sein, der Menschen begeistern konnte. Wo sich Menschen vielleicht gerne drangehängt haben, gesagt haben, boah, das ist einer, den hören wir gerne zu. Und mit dem, was Paulus hier sagt, spricht er eben genau diese Herausforderung an, die es in Korinth gab. Die Christen in Korinth teilten sich in verschiedene Gruppen auf. Eine waren eher Fanclub von Paulus, die anderen von Apollos, vielleicht auch ein paar von Petrus oder von sonst noch irgendjemanden, der dort in der Gemeinde gelehrt hat. Was Paulus in diesen ersten Versen hier tut, ich blende es euch nochmal ein, ist, dass er betont, zum einen das Wirken Gottes und zum anderen, dass der Status dieser Verkündiger, ja, er relativiert ihn. Darum geht es nicht. Paulus macht deutlich, Apollos und die anderen Apostel, sie sind Diener der Gemeinde und zwar von Gott beauftragt. So versteht er die Apostel, so versteht er sich und so möchte er auch die anderen verstanden wissen. Und Paulus weiß, wenn die Korinther das begreifen, dass die Apostel und Lehrer immer nur abhängige Diener von Gott sind, dann wird die Gemeinde eine Sache machen, sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich auf die machtvolle Gegenwart Gottes in der Gemeinde. Und diese Gegenwart, die dann Wachstum, die Auferbauung schenkt. Wenn Paulus hier Apollos und sich selbst so als Diener darstellt, dann macht er aber noch etwas. Er dreht die Werteskala, die die Menschen in Korinth aus der Gesellschaft kannten, völlig um. Also aus der griechisch-römischen Gesellschaft, er stellt es auf den Kopf. Paulus und die anderen Verkündiger sind Diener. Wo sie nach Maßstäben der Kultur außerhalb der Gemeinde wahrscheinlich alles andere als Diener gewesen sind oder als Diener wahrgenommen wurden. Dort waren sie wahrscheinlich, wer so gut reden konnte, hey, bekannte Menschen, aber hier in der Gemeinde, im Maßstab von Gott seid ihr Diener. Und dann, Paulus und Apostel sind einfach Leute, formulieren wir es mal anders, die das Essen bringen, während Gott dafür verantwortlich ist, das Essen auszuwählen und zu kochen. Man sollte eben nicht so viel Aufheben darüber haben, wer das Essen zum Tisch bringt. Was zählt ist, dass Gott in der Küche das Sagen hat. Und die Frage, ob der Kellner oder in anderen Bild der Bauer, die Bauleute eine gute Arbeit leisten, darum geht es hier nicht in unserem Text. Das hat Paulus auch im Blick, aber zuerst einmal klärt Paulus hier, indem er den Korinthern schreibt, die Frage, wer ist Koch und wer ist Kellner. Und anscheinend haben das Menschen in Korinth irgendwie ein bisschen verwechselt. Wer ist Koch und wer ist Kellner? Dass Paulus hier von beauftragten Dienern spricht, führt aber auch alle zusammen. Paulus und Apollos, alle anderen. Das Bauen, das Weiterbauen an Gemeinde, das ist kein Ein-Mann-Job. Die Aufgabe fordert eine gemeinsame Anstrengung. Eine Vielfalt an Talenten, eine unverbrauchte Ideen, die es gibt, eine gebündelte Energie, das ist, was Gott sich gedacht hat. Aber nicht Spaltung und Parteiung. Ich nehme euch mal mit in das Jahr 1992. 1992 waren Olympische Spiele in Barcelona. Weiß nicht, wer die gesehen hat, wer sich noch daran erinnern kann. Ich nicht, aber es dürfen sich Leute melden, die sich daran erinnern können, ne? Auf jeden Fall. Und wer sich daran erinnert, erinnert sich vielleicht auch daran, ich habe es nur gelesen, wie gesagt, dass es dort ganz große sportliche Leistungen gab. Und eine hat ihresgleichen gesucht und das war die Art und Weise, wie das amerikanische oder das Basketballteam der USA Olympiasieger geworden ist, 1992. Die Mannschaft damals, die bestand ausschließlich aus Superstars. Ich habe euch mal ein Bild eingeblendet. Vielleicht erinnert ihr euch noch, da waren so Basketballspieler, die man heute noch kennt, natürlich Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, das waren vielleicht die bekanntesten Basketballer, die dort mitgespielt haben. Haben alle in der NBA in den USA in unterschiedlichen Teams gespielt, waren Konkurrenten, aber diese Mannschaft, die kam ungeschlagen ins Finale. Und das Finale gegen Kroatien gewannen sie dann mit 32 Punkten Vorsprung. Und schon vor den Olympischen Spielen setzte sich so ein Begriff durch, wenn man über diese Truppe gesprochen hat, und das habt ihr vielleicht schon mal gehört, das Dream Team. Das Dream Team. Und dieses Team war über viele Jahre richtig dominant. Und das Besondere, was war das Besondere an dieser Auswahl von 1992? Das Besondere war, dass diese ganzen individuellen Superstars, die Konkurrenten waren in ihren jeweiligen Vereinen, dass sie eine Einheit wurden. Dass sie sich einer großen Sache untergeordnet haben und das war in unserem Bild von Paulus zu sprechen, dass sie Diener wurden. Diener einer größeren Sache. Und das war ihr Weg zum Erfolg, dass sie Diener wurden, dass sie sich untergeordnet haben. Dass nicht einer größer war als der andere, sondern sie waren ein Team, ein Dream Team. Als Leser von heute, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das jetzt hier lest und auch gerade gehört habt, dann neigen wir vielleicht ein bisschen dazu, diese Gemeindesituation zu belächeln, ja? Und zu sagen, na erstmal, okay, so schlimm ist es dann bei uns doch nicht wie in Korinth, ne? Das ist ja schon mal gut, ne? Also, wenn wir jetzt das alles aufgezählt haben. Vielleicht denken wir aber auch, wie kann man so blind sein und dann irgendwie so ein Apollos hinterherlaufen? Warum gab es das, Spaltung, Parteiung? Wie kann man so einen doofen Weg gehen? Ich frage mich, ob wir aber da manchmal nicht eigentlich in dieselbe Richtung laufen wie die Gemeinde in Korinth. Spaltung und Parteiung, das kennen wir auch. Zuerst einmal kennen wir das aus unserer Gesellschaft, vielleicht in den Tagen, diesen Tagen gerade sehr stark. Also man orientiert sich in unsicheren Zeiten an Menschen, die einen die Weltanschauung vielleicht bestätigen sollen. Man folgt Menschen bewusst oder unbewusst. Der junge Generation folgt Influencern. Und diese Influencer, sie prägen das Handeln, das Denken. Sie haben maßgeblichen Einfluss auf das Einkaufsverhalten von Menschen. Und ich glaube, wir sind der Gefahr, diese Verhaltensmuster, die wir aus unserer Gesellschaft kennen, die wir vielleicht auch sogar mitgehen, dass wir sie in unsere Gemeinden mit hineinnehmen. Dass wir diese Denkweise, die wir aus der Welt kennen, vor der wir nicht befreit sind, dass wir sie mitnehmen in unsere Gemeinden. Und dass wir beginnen zu labeln und Stempel zu verpassen. Ich gehöre zu dem. Ich zum anderen. Der ist so und so. Und der ist auf jeden Fall nicht wie ich. Ich höre lieber jeden Pastor gerne auf YouTube. Aber den höre ich nicht so gerne. Das ist die Realität, in der wir auch in Gemeinde heute leben. Und Paulus schiebt in diesem Text diesen Gedanken einen Riegel vor. Er, Apollos und alle anderen, die nach ihm folgen, bis heute beauftragte Diener, gemeinsam an einer Sache, ein gemeinsames Ziel. Und das ist die erste Bauphilosophie, von der Paulus hier spricht und den Korinthern mit auf den Weg gibt. Weiterbauen gemeinsam als beauftragte Diener. Paulus führt seinen Gedanken weiter und verdeutlicht diesen Gedanken, den er hat, jetzt noch mit einem weiteren Bild. Also oder fängt an, über ein Bild zu sprechen. Und er benutzt dieses Bild und vergleicht die Gemeindearbeit mit dem Thema Ökologie. Und es scheint so, dass Paulus dieses Bild auch intensiv bewegt, denn auch im zweiten Korintherbrief hat er so ein ähnliches Bild und benutzt er es. Und Paulus schreibt hier, und ich lese es euch auch nochmal vor, ich habe gepflanzt und Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel. Und beiden werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Und wenn Paulus hier vom Pflanzen und vom Bewässern spricht, dann ist die erste Beobachtung, die ich habe, dass Paulus über etwas sehr grundsätzlich spricht. Über etwas sehr Grundsätzliches spricht. Pflanzen und Gießen, Bewässern. Also es geht nicht ums Zuschneiden oder zum Veredeln, das ist ja schon eine Stufe weiter, zumindest für mich. Es geht ums Pflanzen und Bewässern. Und weiter müssen wir dann betrachten, dass die Rivalität, die Paulus im Blick hat, also wir erinnern uns, die Spaltung und Parteiung in Korinth, dass die im Blick auf das Pflanzen und das Bewässern doch völlig absurd sind, oder? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das hier ist ein Blumentopf, der bewässert wurde, aber wo kein Same drin gepflanzt worden ist. Ja? Wie ihr seht nicht viel. Jetzt habe ich euch ein zweites Bild mitgebracht. Und das ist ein Blumentopf, der einen Samen drin hat, aber nicht bewässert wurde. Wie ihr seht nichts. Ohne den anderen ist es völlig bedeutungslos. Pflanzen und Bewässern ergänzt sich gegenseitig. Und beide arbeiten am gemeinsamen Ziel, eine Ernte zu erzielen. Es braucht beides. Der Apostel, der pflanzt, der Lehrer, der bewässert, sind nichts, so sagt es Paulus. Sie sind Diener und gleichzeitig sind sie eins, sie brauchen sich einander. Und Paulus betont eben nicht nur das Gemeinsame, sondern auch dann das Angewiesensein auf Gott. Also weiterbauen als Mitarbeiter Gottes. Denn deutlich wird ja hier auch, Paulus macht es deutlich, wer das Wachstum schenkt. Es ist Gott, der das Wachstum schenkt. Und dass er das macht, schließt ja aber uns nicht aus, sondern indem Paulus hier deutlich macht, dass Gott das Wachstum schenkt, macht Paulus auch deutlich, welche Aufgabe wir haben. Und die Aufgabe lautet, pflanzen und bewässern. Und ich glaube, in diesem Vers steckt auch eine Frage an uns. Die Frage nämlich lautet, kommen wir dieser Aufgabe nach, pflanzen und bewässern? Machen wir das? Oder sind wir noch, um im Bild von Paulus zu bleiben, noch mal damit beschäftigt und überlegen uns, wie der Garten angelegt werden soll? Diskutieren wir noch, wie der Boden beschaffen ist? Oder streiten wir noch darüber, welche Farbe der Gartenzaun haben soll? Und kann es sein, dass wir gar nicht zum Pflanzen und Bewässern kommen, weil wir uns so um so viel anderes drehen in unseren Gemeinden? Eine zweite Frage ist, sind überhaupt Menschen da, die pflanzen und bewässern? Die das wollen. Weiterbauen als Mitarbeiter Gottes bedeutet auch mitarbeiten. Gott schenkt das Wachstum und Jesus betont es auch, beispielsweise in der Bergpredigt, dass dieses Wachstum ganz sorgenfrei passieren darf. Und als Gemeinden dürfen wir dieses Wachstum mitgestalten. Wir dürfen pflegen, wir dürfen gießen, wir dürfen pflanzen, wir dürfen, wenn nötig, auch düngen. Und dann dürfen wir etwas erleben oder auch mitgestalten, nämlich dass Gemeinde ein Ort wird, wo etwas blüht. Etwas Blühendes in unserer Mitte dürfen wir schaffen. Das ist die zweite Bauphilosophie, die Paulus der Gemeinde in Korinth mitgibt. Diesen wichtigen Prozess, wo er sagt, das braucht ihr unbedingt, diesen Blick. Gott schenkt das Wachstum, aber wir werden gebraucht, pflanzen und bewässern. Das ist unsere Aufgabe, nämlich als Mitarbeiter Gottes. Paulus geht es aber hier in seinem Brief nicht um des Wachstums willen. Was und wie gepflanzt wird, ist für ihn eigentlich von einer viel größeren Bedeutung. Also nicht nur Wachstum, damit man eben wächst, sondern ein richtiges Wachstum. Und ich finde, das nimmt Paulus im letzten Vers unseres Abschnittes im Blick, in dem Vers 9. Und Paulus geht jetzt in seinem Blick ein bisschen weiter in seinen Ausführungen. Er bewegt sich ein bisschen weg vom Blick auf den Garten und das Pflanzen und hat ein neues Bild im Blick, nämlich das von Baumwerk. Und dieses neue Bild des Bauwerkes verfolgt dann auch Paulus noch weiter über diesen Verse hinaus. Wenn ihr es weiterlest, dann entdeckt ihr das, dass Paulus jetzt viel dann vom Bauen spricht, vom Fundament. Und Paulus führt hier fort und sagt Folgendes. Es ist also Gottes Werk, an dem ihr miteinander arbeitet. Ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Und an dieser Stelle kommt eben dieses Bild vom Bauwerk und die Frage stellt sich, warum wechselt Paulus scheinbar so abrupt das Bild? Also warum nutzt er jetzt nicht mehr die Metapher vom Garten, sondern jetzt die Metapher vom Bauwerk? Wenn wir ein bisschen rausgehen aus unserem Text, rausgehen aus dem ersten Korintherbrief, dann wird deutlich, dass aus der biblischen Sicht das Bild des Gartens und des Tempels vor allem im Alten Testament und im Judentum eng miteinander verbunden sind. Wir kennen alttestamentliche Texte, vor allem den einen, der von einem Garten spricht, vom Garten Eden, das fruchtbare Land Israel, wohin das Volk zieht. Und dann wird diese Perspektive immer wieder mit verbunden, dann auch mit der Wiederherstellung des Tempels und in Verbindung damit gebracht. Und so ist aus alttestamentlicher Sicht diese Verbindung zwischen Garten und Tempel gar nicht so weit weg. Für uns vielleicht schon, für Paulus an dieser Stelle nicht. Und so spricht er dann tatsächlich auch vom Tempel weiter in den Versen 16 und 17 hier in unserem Kapitel 3. Also es ist nicht so abwegig, dass Paulus das Bild wechselt. Weil dieses Bild vom Garten und vom Bauwerk aus dieser Perspektive gesamtbiblisch miteinander verbunden sind. Und wenn Paulus jetzt hier vom Bauwerk spricht, hat er im Blick, dass alle am selben Gebäude bauen. Alle bauen an einem Fundament. Und dieses Fundament, so sagt es Paulus, das wurde auch schon gelegt. Und Paulus benutzt dieses Bild dann auch vom Fundament in Vers 11, und das ist ein ganz bekannter Vers, den viele von euch sicher kennen. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Jetzt die Frage, wenn du auf ein Fundament stößt, das bereits gelegt worden ist, aber du keinen Plan hast, wie du bauen sollst, dann muss man sich entscheiden, welche Art von Gebäude möchte ich bauen. Und für Paulus gibt es eine grundlegende Antwort dafür, darauf. Und sie lautet: Dieses Gebäude soll ein Gebäude für die Anbetung sein. Mit anderen Worten, ein Tempel. Das war der Ort der Anbetung Gottes aus der Perspektive von Paulus. Und die Frage ist, sind wir als Mitarbeiter in der Gemeinde, und diese Frage sollten wir uns stellen, haben wir das im Blick? Sind wir an diesem Fundament dran? Ermutigt und befähigt das, was ich tue, was wir tun, Menschen dazu, den lebendigen Gott zu begegnen und ihm anzubeten? Und wenn das nicht so ist, dann sollten wir uns dringend die Frage stellen, sind wir dem Fundament untreu geworden? Dieses Fundament, das schon gelegt worden ist. Bauen wir die Gemeinde, unsere Gemeinde, nach diesem Prinzip weiter? Oder sind wir alle so in unsere eigene Baustelle vertieft, dass wir gar nicht mitbekommen, was parallel auf dem Dach passiert oder im Keller? Haben wir das gesamte Haus im Blick oder wollen wir uns nur in unserer Nische darum kümmern und uns gucken, dass die gut aussieht? Und verdrehen wir schon genervt die Augen, wenn wir die anderen Arbeiter auch sehen und sehen, was die so machen? Paulus erinnert die Korinther daran: Ihr baut alle an einem selben Haus, auf dasselbe Fundament. Das ist die dritte und letzte Bauphilosophie, der dritte, letzte wichtige Prozess, den Paulus den Korinthern und ich glaube auch uns deutlich macht: Weiterbauen auf einem Fundament. Und das ist die Perspektive, in die ich euch heute mitnehmen wollte: Mutig weiterbauen, mit Hoffnung und Geschick. Mit Paulus zusammen können wir etwas von der Bauphilosophie entdecken und den guten Prozessen, die es braucht für Gemeinde. Und diese Prozesse, sie können uns ermutigen. Ich glaube, sie können uns aber auch hinterfragen. Bauen wir gemeinsam? Bauen wir als Mitarbeiter Gottes? Bauen wir auf einem Fundament? Amen. Ich bete. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und du siehst in unser Herz und du weißt, wie es uns geht damit. Siehst, was uns vielleicht beschäftigt. Wo wir merken, dass dein Wort vielleicht uns auch quer kommt und uns nicht gefällt, wo es uns herausfordert, wo es uns ermutigt. Ich danke dir, dass dein Wort so viele Facetten hat für uns. Mach uns Mut, dem nachzugehen, was wir gerade durch deinen Heiligen Geist in uns spüren. Mach uns Mut, da weiterzugehen. Bleib dran mit uns. Danke, dass du zu uns sprichst und dass du uns nahe sein möchtest heute Morgen. Amen.